Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Bevor ich ins Thema einsteige, habe ich heute ein kleines Thema vorab. Und zwar, ich rede ja immer von den Shownotes, wo ich dann verschiedene Informationen reinpacke. Und jetzt habe ich den Hinweis bekommen, dass die Shownotes bei Spotify gar nicht angezeigt werden. Und ich weiß, dass viele von euch meinen Podcast auf Spotify hören. Deswegen habe ich jetzt in die sogenannte Beschreibung, die auch bei Spotify angezeigt wird, meine Homepage www.nachhaltigreich.de verlinkt, wo man dann praktisch alle Links finden kann. Die wiederum ist dann praktisch auf meiner Haupthomepage klaushartmann.de verlinkt und da ist dann so eine Unterseite zum Podcast, die ich eingerichtet habe. Da können auch die Hörer, die die Shownotes nicht sehen können, sich die ganzen Links anschauen. Ja, kommen wir zur heutigen Folgenbeschreibung. Heute geht es ums Thema Ernährung und zwar um nachhaltige Ernährung und ich möchte dir ja ein paar Anregungen geben, wie du dich gesund und nachhaltig ernähren kannst. Und darüber hinaus auch noch ein gutes Gewissen dabei haben kannst.
Nachhaltig reich, der Auslöser.
Ja, eigentlich muss ich zugeben, habe ich mich immer schon relativ gesund ernährt. Hatte früher in der Schule immer Apfel und Banane mit dabei. Habe tatsächlich als Kind auch immer schon relativ viel Gemüse gegessen. Es gab jeden Tag warmes Mittagessen natürlich. Ich komme ja aus der Landwirtschaft. Aber auch tatsächlich wurde immer Wert darauf gelegt, dass wir Gemüse dabei hatten. Und auch die Fleischmenge war tatsächlich relativ begrenzt, was unüblich ist für die Landwirtschaft. Meine Mutter hat auch eigenes Brot gebacken aus selbstgemahlenem Mehl. Und wir haben auch sehr, sehr viel Obst im eigenen Garten angebaut, geerntet, auch viel Obst gegessen. Insofern bin ich da mit relativ guten Startbedingungen an den Start gegangen. Hatte aber natürlich auch so ein paar Sachen mitbekommen, so ein paar Glaubenssätze, die ich heute nicht mehr unbedingt so sehe, wie zum Beispiel, dass wir morgens halt immer frühstücken mussten, bevor wir das Haus verlassen durften, dass wir zum Beispiel zum Mittagessen immer nichts trinken durften, weil ich weiß gar nicht, ob es einen Grund gab, aber es gab nichts zum Mittag zu trinken. Wir haben jeden Tag Kartoffeln gegessen, das war halt so, die wurden halt angebaut und dann wurden sie auch gegessen und tatsächlich wurde von dem Obst auch relativ viel immer mit Gelierzucker und auch wirklich im Verhältnis 1:1 zu Marmelade verarbeitet, was natürlich ich heute auch ein bisschen anders sehe. Aber der eigentliche Auslöser, warum ich jetzt tatsächlich vor kurzem nochmal wieder mich ums Thema Ernährung gekümmert habe, war im Prinzip eine Kollegin, die morgen zu mir sagte, als ich mir in aller Ruhe mein Müsli gemacht habe, das sei ja eine totale Zuckerbombe, die ich mir da reinziehe, weil ich muss zugeben, zu der Zeit hatte ich mir ein Müsli noch mit so einem halben Liter Kakaotrunk zubereitet und ich hatte eigentlich mal ein gutes Gefühl, weil ich dachte, auch Müsli, so ein bisschen mit Milch, ein bisschen mit Geschmack, da kann man ja nichts gegen haben und habe nach dem Hinweis dann wirklich zum ersten Mal bewusst drauf geschaut, wie viel Zucker in diesem Kakaotrunk drin war und bin tatsächlich da vom Glauben abgefallen und bin dann tatsächlich über verschiedene Zwischenstation. Ich habe dann zunächst Sojamilch mit Geschmack gehabt, dann hatte ich Sojamilch, glaube ich, ohne Geschmack, dann hatte ich normale Milch, dann hatte ich Naturjoghurt und beim Naturjoghurt bin ich auch noch, den ich verwende im Augenblick, aber mittlerweile ist da viel mehr Obst drin als Joghurt und Müsli und das Verhältnis hat sich total gedreht. Genau, das ist bei mir praktisch der Auslöser und jetzt schauen wir mal, wie insgesamt das bei den Deutschen ausschaut.
Nachhaltig reich. Der Status quo.
Naja, 4 von 5 Deutschen essen tatsächlich zu wenig Obst und Gemüse. Das ist eins der Ergebnisse aus dem Ernährungsreport 2019 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und dazu habe ich einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo noch ein paar ergänzende Zahlen drin waren. Und da möchte ich euch einmal darstellen, wie es praktisch um die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland geht. 28% der Deutschen verzehren jeden Tag immer noch Fleisch- oder Wurstwaren. Die Tendenz geht zurück. In 2018 waren es noch 30%, in 2017 sogar noch 34%. Das heißt, es gibt eine gewisse Tendenz dazu, dass sich die Deutschen weniger fleischintensiv ernähren. Aber wie gesagt, über ein Viertel isst jeden Tag noch Fleisch- oder Wurstwaren. 71% essen dagegen jeden Tag Obst und auch Gemüse. Was relativ selten nach wie vor ist. Ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge hatten wir es auch schon mal, dass nur 6% aller Deutschen Vegetarier sind und nur 1% sich wirklich komplett vegan ernährt. Nichtsdestotrotz ist bei vielen Befragten es so, dass die Ernährung natürlich gesund sein soll, nämlich bei 91% der in dieser Studie Befragten. Und von den Befragten ist auch 70% ist sehr wichtig, dass eine artgerechte Tierhaltung im Hintergrund stattfindet. 68% ist ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen wichtig. 54% eine umweltschonende Produktion. Und aber auch nur noch 37% ist die Reduzierung schädlicher Emissionen wichtig. Das heißt, also für den Einzelnen, dem ist es schon wichtig, dass es gesund sein soll. Aber das Thema Nachhaltigkeit, dass es auch, ich sag mal, ein Stück weit an andere oder auch an zukünftige Generationen gedacht wird, das ist zumindest nach dem Ernährungsreport im Augenblick noch nicht so sehr verankert. Schauen wir mal auf das erste Thema, was wahrscheinlich in dem Ernährungsreport gar nicht so drin war, und zwar das Thema Trinken. Und zwar im Trinkensbereich ist es ja so, dass es natürlich viel, viel wichtiger ist als zu essen formal. Also ein Mensch überlebt ohne Essen tatsächlich um die 3 Wochen, ohne Trinken jedoch nur 3 Tage, da wir ja überwiegend aus Wasser bestehen. Also als Kind bestehen wir noch zu über 80% aus Wasser und ein 80-Jähriger hat tatsächlich auch immer noch über 50% Wassergehalt oder knapp 50% Wassergehalt. Das heißt, im Schnitt bestehen wir zu 70% aus Wasser. Ich finde, die Zahl kann man sich immer relativ gut merken, weil das auch zufällig die Zahl ist, wie viel Erdoberfläche praktisch aus Ozean oder aus Wasser besteht. Und um praktisch das hinzubekommen, dass wir nicht austrocknen, ist die grobe Empfehlung, dass man pro Kilogramm zwischen 30 und 40 Milliliter pro Tag trinken sollte. Das heißt, ich wiege knapp 90 Kilogramm, das heißt, ich müsste irgendwo zwischen 2,7 und 3,6 Liter Wasser pro Tag trinken, wobei da natürlich da auch die Wassermenge enthalten ist, die ich dann über Obst oder Gemüse zu mir nehme. Das heißt, zwingend bräuchte ich jetzt nicht die 3,6 Liter wirklich reinzukippen. Wenn ich ausreichend Obst und Gemüse esse, dann reicht wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Und spannend fand ich dabei tatsächlich, dass es wichtig ist, regelmäßig zu trinken, am besten alle 15 Minuten. Also ich war mal bei Maxim Mankiewicz auf dem Seminar oder auch bei seinen aufgenommenen Videokurs ist es so, er trinkt wirklich alle 15 Minuten und erinnert seine Teilnehmer auch dran, das zu tun. Und das habe ich mal recherchiert, womit das zusammenhängt. Tatsächlich kann unser Darm nur circa 0,2 Liter Wasser pro Viertelstunde aufnehmen. Wenn wir also zu viel und zu schnell Wasser trinken, dann wird ein Großteil über die Nieren wieder ausgeschieden und ist für den Körper gar nicht nutzbar. Deswegen immer ganz wichtig, nicht die 3,6 Liter direkt morgens reinkippen und dann ist man durch für den Tag, sondern schön über den ganzen Tag verteilen. Und dann noch ein Punkt zum Thema Trinken. Mein Stand ist es derzeit, und da glaube ich auch ganz fest dran, dass es am besten ist, wirklich Leitungswasser zu trinken, weil das in meinen Augen wirklich das mit am Abstand beste kontrollierte Lebensmittel in Deutschland ist. Also ich weiß, ich habe einen Kollegen bei den Stadtwerken Flensburg aus dem Labor, der ist so mega pingelig, was die Kontrollen angeht und ist da wirklich ganz, ganz hart hinterher, dass da immer regelmäßig auf allerhöchstem Niveau kontrolliert wird. Und wenn da auch nur im kleinsten Mühbereich was zu finden ist, dann da wird der Alarm geschlagen. Und da ist er nicht alleine, das ist bundesweit ein ganz großes Thema. Und ich muss auch zugeben, das mache ich auch noch nicht seit ewig, das Leitungswasser trinken, sondern da habe ich tatsächlich mal angefangen, als wir 2012 unseren ersten Sohn frisch hatten. Da hatte, glaube ich, die Hebamme zu uns gesagt, dass es ein Vorteil ist, auf Kohlensäure zu verzichten. Also bis dahin hatten wir auch immer Selta kohlensäurehaltiges Mineralwasser getrunken. Und da hatte sie gesagt, Mensch, verzichte doch mal drauf, dass, also ich natürlich nicht, sondern meine Frau, weil sie ja gestillt hat, weil ansonsten es zu Beschwerden bei der Verdauung kommen könnte. Und aus Sympathie habe ich mitgemacht und ich bin dabei geblieben. Also seit der ersten Stillzeit von Bjarne sind wir praktisch da, also bin ich komplett beim Leitungswasser und finde das auch sehr richtig. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, das war das Thema Trinken. Das ist relativ eindeutig, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie es beim Thema Ernährung ausschaut.
Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
Ja, nach dem kleinen Exkurs zum Thema Trinken stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist denn jetzt nachhaltige Ernährung? Und da gibt es eine Arbeitsgruppe, die tatsächlich so heißt, nachhaltige Ernährung, am Beratungsbüro für Ernährungsökologie in München. Die gehörten früher mal zur Technischen Universität München. Und da gibt es einen Dr. Karl von Körber, der wirklich sehr intensiv sich mit nachhaltiger Ernährung auseinandergesetzt hat. Und ich packe euch auch den Link in die Shownotes, wo ich da meine Informationen jetzt bezogen habe. Und zwar sagt er zunächst, dass es halt vier Dimensionen gibt, auf die sich Ernährung auswirkt. Und die möchte ich euch einmal vorstellen, bevor es praktisch sieben so Grundsätze gibt, was man konkret machen kann. Bei den vier Dimensionen handelt es sich um eine ökologische Dimension, ökonomisch, sozial und gesundheitlich. Und die ökologische Dimension betrifft natürlich die globale Umwelt, natürlich da das Thema Verantwortung für den natürlichen Lebensraum, wie zum Beispiel die Schadstoffbelastung von der Luft oder von Wasser, also Flüsse, Seen, Meere und so weiter, Böden oder auch der Nahrung, wie die mit chemischen oder radioaktiven Substanzen versetzt wird. Also praktisch alles, was unseren Lebensraum angeht. Und bei der ökonomischen Dimension, da hat Ernährung natürlich auch einen Einfluss, weil die Wirtschaft natürlich mittlerweile sehr eng verflochten ist und auch die Ernährungsbranche einen wichtigen Wirtschaftszweig darstellt, mit in Deutschland zumindest 4 Millionen Arbeitsplätze beziehungsweise 11% der Erwerbstätigen. Das heißt, das ist natürlich ein großes Thema, das Thema Ernährung, weil jeder zehnte Arbeitsplatz da mit zusammenhängt. Dann gibt es natürlich eine soziale Dimension, die man nicht vergessen darf. Das bezieht die Gesellschaft praktisch mit ein, auch die Verantwortung, die wir für unsere Mitmenschen übernehmen. Und da geht es dann um Themen wie zum Beispiel Kinderarbeit, ob man das begrüßen will oder nicht, wenn man bestimmte Produkte konsumiert oder sie entsprechend meidet. Und dann gibt es natürlich die gesundheitliche Dimension und da geht es auch wirklich auf jeden einzelnen Menschen ein, also auf die individuelle Ebene. Da haben wir natürlich zum Glück in unseren Breitengraden, sage ich mal, nicht das Problem der Unterernährung, was für 800 Millionen Menschen nach wie vor ein großes Problem weltweit darstellt. Aber in den Industrieländern sieht es halt ganz anders aus. Also da sind tatsächlich mittlerweile die größten Krankheits- und Todesrisiken neben Tabak und Alkohol tatsächlich Bluthochdruck, Übergewicht und zu hoher Cholesterinspiegel, was natürlich ganz aktiv mit der Art und Weise zusammenhängt, wie wir uns ernähren. Also diese vier Dimensionen gilt es beim Thema Ernährung vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu betrachten. Und dann hat der Dr. Karl von Körber sieben Grundsätze formuliert, die für eine nachhaltige Ernährung eingehalten werden sollten. Er sagt doch tatsächlich, dass er die, ich sag mal, in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt auch vortrage, entsprechend priorisiert hat. Das heißt, das Erste ist in seinen Augen auch das Wichtigste und die hinten rauskommen, die sind dann etwas weniger wichtig. Das Erste ist, dass er sagt, dass man halt pflanzliche Lebensmittel bevorzugen sollte. Und zwar vor allem deswegen, weil mit einer relativ geringen Nahrungsenergie unheimlich viele essentielle Nährstoffe aufgenommen werden können. Bei tierischen Lebensmitteln ist nämlich das Problem, dass sie teilweise natürlich erhebliche Mengen an gesättigten Fettsäuren oder Cholesterin auch beinhalten. Und das ist halt bei Gemüse oder auch bei Obst deutlich anders. Also da kriegt man nicht so viele negative Sachen praktisch in den Körper mit reingeschleust und bekommt mit einer geringeren Masse sozusagen die gleiche Menge an Nährstoffen, die für den Körper notwendig ist. Und was bei Tieren auch ein großes Thema ist und was nicht so richtig rund ist, ist halt, dass die Umwandlung von pflanzlichem Futterprotein, also wenn es noch Getreide ist oder sowas, in tierisches Protein mit sehr hohen Veredelungsverlusten einhergeht, von ungefähr 65-90%. Das bedeutet, dass nur der Rest, also die 10-35% der eingesetzten Futtermittel auch wirklich in Form der tierischen Erzeugnisse erhalten bleiben. Das heißt, wir haben da einen sehr ressourcenintensiven Vorgang, der auch unheimlich viel Wasser verschlingt. Und da kann man halt in dem Augenblick, wo man sich dann eher an die, an die pflanzlichen Lebensmittel hält, unheimlich viel Ressourcen einsparen. Als zweites ist es wichtig, dass man ökologisch erzeugte Lebensmittel essen sollte. Das erste ist natürlich, dass man durch diese Ökologie weniger CO2-Emissionen hat, auch weniger Primärenergie, die eingesetzt wird. Man erhält die Artenvielfalt, der Bodenschutz wird dadurch auch sichergestellt. Und das sind natürlich alles Themen, die gut sind und auch wichtig sind, keine Frage. Ich habe aber jetzt aber auch tatsächlich lange recherchiert, was denn der Vorteil für den Essenden ist bei Bioprodukten. Weil ich hatte ja auch vorhin gesagt, es gibt ja diese vierte Dimension auch, dass man auch für sich selber was Gutes tut. Und tatsächlich ist es so, dass nach heutigem Wissensstand Öko-Lebensmittel nicht generell irgendwie höhere Nährstoffgehalte haben, als in konventionellen Erzeugnissen drin ist. Es gibt da bei einzelnen Vitaminen oder Mineralstoffen zum Teil geringfügig höhere Werte an Vitamin C oder Kalium oder Calcium. Aber das ist alles, ich sag mal, im Rahmen der Messungenauigkeit. Es wird zwar angenommen, dass praktisch die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, zu denen viele Farb- und Geschmacksstoffe von Pflanzen sowie irgendwelche so Pflanzenhormone auch dazugehören, etwas mehr enthalten sind, die praktisch das Risiko für Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen senken können. Aber da war schon wieder so viel Konjunktiv drin, dass es auch nicht sicher nachgewiesen ist oder sowas, dass man sagen kann, okay, wer Bioprodukte isst, der lebt auf jeden Fall 5 Jahre länger oder sowas in die Richtung. Und es ist auch tatsächlich, jetzt wieder in Richtung konventionell gedacht, bis heute noch nicht abschließend erforscht, beziehungsweise es wird noch keine eindeutige Aussage getätigt, wie das Zusammenspiel von Pflanzenschutzmitteln und anderen Zusatzstoffen und Hormonen und irgendwelche Medikamentenrückstände und was da sonst alles drinstecken kann in konventionellen Lebensmitteln, langfristig auf Menschen wirkt. Also die Grenzwerte werden natürlich immer festgelegt und ich bin mir auch ganz sicher, dass von allen Produzenten, auch konventionellen Produzenten, die ihre Lebensmittel auf den Markt bringen, diese Grenzwerte auch eingehalten werden. Aber die sind natürlich immer nur ein Grenzwert für einen Stoff und wenn da, ich sag mal, mehrere Grenzwerte am Limit sind, da weiß man natürlich nicht genau, wenn das so ein Cocktail von verschiedenen Sachen ist, die da drin sind, was das praktisch in Summe macht. Und wer, ich sag mal, ökologische oder Bioprodukte isst, reduziert natürlich diesen Chemie-Cocktail, in Anführungszeichen, auf seinem eigenen Teller natürlich deutlich. So, aber abschließend kann man zu dem Punkt sagen, es kann eigentlich nicht richtig gesagt werden, dass Bioprodukte besser sind. Es geht tatsächlich, wie so häufig im Leben, eher um das gute Gefühl. Und wenn man halt bewusst sich für Bioprodukte entscheidet und auch manchmal oder auch in der Regel etwas mehr Geld dafür ausgibt und die vielleicht auch bewusster ist, hat man seinem Körper dann auch in dem Moment was Gutes getan, weil man einfach dran glaubt. Und tatsächlich kaufen wir mittlerweile auch überwiegend Bioprodukte, was wir früher nicht gemacht haben. Und ich bilde mir sogar ein, dass zum Beispiel beim Thema Möhren sie tatsächlich auch besser schmecken. Und ich auch das Gefühl habe, dass ich sie unterscheiden könnte, wenn ich praktisch beide Sorten schmecken oder erschmecken müsste. Und was mir auch in dem Zusammenhang nochmal wieder eingefallen ist, ist so ein, ich glaube, es ist gar kein Zitat, ist so eine Aussage, dass natürlich nur wer qualitativ hochwertigen Treibstoff tankt, auch einen guten Output erwarten kann. Das heißt, wenn ich meinem Körper billigste Produkte sozusagen zum Essen gebe, dann kann ich natürlich auch nicht auf der Output-Seite erwarten, dass da High Performance bei rauskommt. Der dritte Punkt der insgesamt 7 Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung ist, dass man regionale und auch saisonale Erzeugnisse mit Priorität essen sollte. Natürlich geht es dabei vor allem um CO2-Emissionen, die man beim Transport einspart, wenn das, weiß nicht, die Erdbeeren jetzt nicht aus Israel oder aus Spanien oder sonst woher transportiert oder hergeflogen werden müssen. Aber natürlich ist es auch der Vorteil, dass man die regionale Wertschöpfung steigert, dass der Landwirt in der Region auch seine Produkte verkaufen kann. Und das ist tatsächlich auch ein geschmacklicher Vorteil. Regionale Produkte können tatsächlich voll ausreifen. Das heißt, dadurch, dass sie nicht unterwegs zu Ende reifen müssen und noch gar nicht ausgereift geerntet werden, schmecken sie in der Regel besser. Das hängt damit zusammen, dass sich Aromastoffe natürlicherweise dann praktisch vollständig haben ausbilden können. Und deswegen ist es auch für den Essenden von Vorteil, wenn er regionale Erzeugnisse isst. Der vierte Punkt ist, dass man Lebensmittel bevorzugen sollte, die gering verarbeitet sind. Da gibt es auch so einen Spruch, isst nur das, was deine Oma als Lebensmittel hätte erkennen können. Mittlerweile müssen wir wahrscheinlich Uroma sagen, weil wir ja schon seit einer ganzen Weile, zum Teil sehr stark verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Und ich finde diesen Maßstab so schön, dass wenn deine Oma das nicht mehr als Lebensmittel erkennen würde, dann solltest du es lieber auch nicht essen. Und tatsächlich ist es so, dass bei nur gering verarbeiteten Lebensmitteln die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass alle für das Leben, für die Fruchtbarkeit, für die Gesundheit oder das Wohlbefinden notwendigen Inhaltsstoffe auch wirklich noch im vollen Umfang enthalten sind. Denn Lebensmittel haben ja wirklich die Aufgabe, wie der Name schon sagt, das Leben zu erhalten. Und in dem Zusammenhang fand ich auch das Buch von Norman Walker schön. Norman Walker ist Ernährungswissenschaftler aus den USA gewesen, der wirklich bis ins hohe Alter, manche Leute sagen, der ist über 100 geworden, ich hatte jetzt nochmal recherchiert, da war er nur 99 geworden, sehr gesund war und sich sehr fürs Thema Rohkost eingesetzt hat. Und er sagt halt auch, dass der Körper viel organisches Material braucht. Unter organisch versteht er lebendiges und praktisch nicht totgekochtes Essen, so formuliert er das, wenn er es dann längere Zeit gekocht hat, weil in seinen Augen aus toter Materie halt keine lebendigen Zellen für unseren Körper hergestellt werden können. Das ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn das im Prinzip mausetot gekocht wurde, da nur noch wenig Leben drin steckt. Und tatsächlich passt dieser Grundsatz natürlich so gar nicht zu der Lebensrealität in vielen deutschen Küchen und auch nicht zu unserer eigenen, muss ich zugeben. Also wir fragen uns dann auch immer ganz häufig, was kochen wir heute oder was kochen wir am Wochenende? Das ist ja schon einfach miteinander verknüpft, dass man, wenn man an Essen denkt, automatisch an Kochen denkt. Und die Küche, da rankt sich ja auch alles um den Herd, wo man im Prinzip kocht. Das ist ja nicht so, dass im Zentrum der Küche irgendwie die Arbeitsplatte mit dem Schneidebrett steht und das Schneidebrett das Hauptding ist, wo man alles zubereitet, sondern tatsächlich ist die Kochstelle immer noch das, wo man da am häufigsten dran denkt. Ja, der fünfte Punkt ist, dass man ressourcenschonend haushalten sollte. Da hatten wir ja schon im Podcast 3 drüber gesprochen, dass man Lebensmittelverschwendung natürlich reduzieren sollte. Da ging es ums Thema nachhaltigen Konsum. Und da gibt es natürlich noch weitere Punkte, wo man auch drauf eingehen kann, dass man zum Beispiel Verpackungsmaterial reduzieren sollte, wenn man sich zum Beispiel auf dem Wochenmarkt die Sachen so mitnimmt, dass man halt das gleich in den Korb reinpackt oder dass man zum Beispiel die Einkaufswege reduziert und dadurch Ressourcen einspart, dass man nur einmal pro Woche einkaufen geht. Ich glaube, den Einkaufszettel hatte ich auch schon mal thematisiert, wie wir das machen. Das sind da Themen. Der sechste Punkt sind fair gehandelte Lebensmittel. Da geht es natürlich wieder um das Thema, dass man Kinderarbeit vermeiden sollte, dass man es unterstützen sollte, dass in den Erzeugungsländern auch die einzelnen Arbeitnehmer vielleicht eine Sozialversicherung haben. Und da gibt es im Prinzip so die Grundidee, die ja auch in Deutschland die Landwirte, die Milch produzieren, immer mal wieder hervorbringen. Und es geht ja um die Grundidee, dass praktisch die Produzenten einen etwas höheren Anteil am Verkaufspreis erhalten und nicht nur, ich sage mal in Anführungszeichen, ein paar Prozent abbekommen vom Literpreis der Milch oder auch von anderen Gütern, die aus dem Ausland importiert werden, wo wahrscheinlich der Prozentsatz noch viel geringer ist als das, was bei der Milch die deutschen Landwirte noch bekommen. Und der siebte Grundsatz für eine nachhaltige Ernährung ist das Thema genussvolle und bekömmliche Speisen. Und da ist natürlich das Thema Genuss beim Essen besonders wichtig. Und da geht es darum, dass man sich Zeit nimmt zum Essen, so ähnlich wie auf dem Feld natürlich auch oder auch im eigenen Garten, die Früchte oder auch die Gemüsesorten auch Zeit zum Reifen brauchen, sollte man natürlich auch beim Essen sich Zeit nehmen und nicht irgendwo im Stehen sich das schnell reinschaufeln und möglichst schnell wieder weiterlaufen, sondern der Essensvorgang nimmt tatsächlich eine gewisse Zeit ein. Und ich habe es im anderen Seminar gehört, ich glaube, wenn ich das im Kopf richtig erinnere, wir essen in einem durchschnittlichen Leben, glaube ich, 5 oder 6 Jahre. Also wenn man das alles wieder zusammen addieren würde und die Zeit aufsummieren würde, ist natürlich dieser Essensvorgang sehr lange, aber das macht auch Sinn. Und ich glaube, dieselbe Zeit, nochmal 4 oder 5 Jahre, bereiten wir das Essen zu. Also das ist auch nochmal so viel. Aber das Thema Ernährung ist ja nun mal auch sehr wichtig für unseren Lebenserhalt, weil das im Prinzip ja die Grundlage für vieles andere ist. Gut, jetzt wissen wir, was wir essen, aber tatsächlich ist in meinen Augen ist mittlerweile mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, wie wir essen. Und zwar, was ich seit einer gewissen Weile mache, ist das Thema Intervallfasten, so nennt man das. Ich muss zugeben, als ich damit zum ersten Mal in Kontakt kam, das war vor 4 oder 5 Jahren, da waren wir mit unseren Trauzeugen im Sommerurlaub in Frankreich und da hatte mir Nora erzählt, dass sie kein Frühstück mehr isst und auch abends jetzt nicht mehr dabei ist beim Naschen oder irgendwas anderes essen, was wir da hatten, sondern dass sie nur in einem Zeitraum von, ich weiß gar nicht mehr, was sie hatte, 12 bis 18 Uhr oder 19 Uhr oder sowas oder vielleicht auch 20 Uhr gegessen hat. Und das war für mich ja gar nicht vorstellbar. Also ich habe früher traditionell immer, ich habe es ja schon erwähnt, es musste morgens gefrühstückt werden, das war so. Und ohne Frühstück hat man das Haus nicht zu verlassen. Ich habe in der Regel um 6 Uhr immer meistens morgens gefrühstückt vor der Arbeit. Und ich hatte auch diesen Glaubenssatz so richtig drin, dass man nur mit vollem Magen das Haus verlässt. Und ich habe mich dann so ganz langsam davon entwöhnt. Ich weiß noch, ich habe dann, eine Zeit lang war ich mal mit dem Zug zu den Stadtwerken gefahren und der ist unheimlich früh abgefahren ab Rendsburg. Da habe ich dann das Frühstück mal in den Zug verlegt und habe dann schon so ein bisschen geguckt, oh, vielleicht kriege ich es auch ein bisschen später hin. Dann, als ich später mit der Fahrgemeinschaft hingefahren bin, habe ich dann angefangen, dass ich so um 7.30 Uhr dann ungefähr frühstücke. Das war schon hart, da hinzukommen. Dann habe ich irgendwann den großen Schritt gewagt, nach unserer Frührunde zu frühstücken. Das heißt, ich glaube, das waren so 8.30 Uhr, 8.45 Uhr und da bin ich fast verhungert. Ich war teilweise echt so richtig drauf konditioniert, früh zu essen. Und tatsächlich mittlerweile, ich nenne es zwar immer noch Frühstück, aber ich esse das erste Mal in der Regel erst um 13 Uhr so um die Ecke rum und habe auch tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt in dieser Corona-Phase alle zusammen zu Hause essen, mittlerweile meine Familie angesteckt. Wir essen tatsächlich meistens zusammen mittlerweile um 13 Uhr unser Frühstück und tatsächlich für die Überzeugung meiner Tochter vor allem, die unheimlich gern isst und auch direkt morgens schon am liebsten gleich anfangen würde zu essen, hat mir eine Abbildung aus dem Buch Der Ernährungskompass von Bas Kast geholfen. Und zwar hat er das so schön dargestellt, dass es so ein Experiment gab mit einer fetten Maus und einer schlanken Maus. Und die beiden Mäuse durften auch über den Tag praktisch genau die gleiche Essensmenge essen. Aber die fette Maus in Anführungszeichen durfte praktisch rund um die Uhr essen, alle 24 Stunden. Und die schlanke Maus durfte genau die gleiche Menge an Nahrung in nur 8 Stunden zu sich nehmen. Und der Effekt war deutlich. Und meine Tochter erzählt jetzt auch immer von der dünnen oder schlanken Maus und von der fetten Maus. Und damit kriegt sie sich auch hinmotiviert, dass sie nicht morgens dann gleich anfängt, sondern halt auch mit uns meistens dann zusammen frühstückt und vielleicht mal davor eine Banane schon isst oder sowas in die Richtung ist. Gibt ja keine Pflicht. Also es kann hier jeder essen, wann er will. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, dass ich hier die Kinder hungern lasse oder sowas. Das ist ja alles freiwillig. Und der große Vorteil, warum man praktisch überhaupt später frühstücken sollte, ist, dass man praktisch dem eigenen Körper durch diese Mini-Fastenkur die Chance gibt, dass das Magen-Darm-System praktisch sich selbst entschlackt und entgiften kann und man dadurch praktisch jeden Tag so eine kleine, kleine Fastenkur durchzieht.
Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
Ja, versuch doch auch du einfach mal dein Frühstück um 30 oder 60 Minuten nach hinten zu verschieben oder auch einfach mal abends vielleicht ein bisschen früher mit dem Essen aufzuhören. ich muss zugeben, das abends früher aufhören fällt mir deutlich schwerer. Also ich habe da mittlerweile so Nüsse, die ich dann abends esse, damit ich nicht noch irgendwie mit den Süßigkeiten da groß tätig werden muss. Und ich muss auch zugeben, ich habe die Story ja erzählt, das nach hinten Schieben des Frühstücks war bei mir ein ganz, ganz langer Weg. Also nicht verzweifeln, wenn das irgendwie nach 2 Wochen erst eine halbe Stunde ist oder sowas oder 60 Minuten sind. Ich kenne das Drama und da kannst du dir alle Zeit des Lebens nehmen. Aber in meinen Augen hilft das sehr und steigert auch wirklich das Wohlbefinden. Ja, ein zweites Thema zum Thema, wie man essen kann, ist die Art und Weise, wie wir praktisch kauen. Das ist auch ein Thema. Ich kaue mittlerweile oder ich versuche es zumindest relativ lange, damit man praktisch die Lebensmittel optimal auskosten kann und auch die Nahrung perfekt für die Verdauung vorbereitet. Und zwar hat ja das Kauen tatsächlich bei uns die Aufgabe, dass man mit dem Speichel da schon, ich weiß gar nicht was, Enzyme und sowas zugibt, die dafür sorgen, dass praktisch die Verdauung einfach besser funktioniert. Und je länger man kaut, desto besser bereiten wir es auf unseren Verdauungstrakt vor. Und wir sind ja auch keine Wiederkäuer wie die Kühe zum Beispiel. Also die schlingen das ja runter mehr oder weniger und die kauen es dann ja später noch ein zweites Mal nach. So ist ja unser Organismus nicht aufgebaut. Deswegen ist es tatsächlich für uns sehr wichtig, dass wir lange kauen. Und das hat noch einen weiteren Vorteil. Und zwar erreicht man damit es noch leichter, dass man praktisch in die Sättigung kommt. Weil man sagt, dass nach ungefähr 20 Minuten erst die Sättigung anfängt einzusetzen. Das heißt, so lange braucht man, um überhaupt erstmal vom Körper aus ein Signal zu bekommen. Es könnte hier ausreichen, was du jetzt gegessen hast. Und wenn man halt gar nicht lange kaut, sondern alles runterschlingt, dann hat man ja womöglich schon 120% Essen aufgenommen und kriegt dann das erste Signal, oh, hat schon längst gereicht und ich bin total übers Ziel hinausgeschossen und bin dann womöglich auch ja, total überfüllt nach dem Essen. Was in dem Zusammenhang natürlich auch hilft, außer lange zu kauen, ist, dass man vor dem Essen einfach ein Glas Wasser trinkt, dann ist schon mal was drin und ich meine, wir haben ja gehört, Wasser trinken ist ja eh wertvoll und sinnvoll. Und auch dabei gilt natürlich, das zu genießen und sich die entsprechende Zeit zu nehmen. Und ich muss zugeben, also in der Kantine der Stadtwerke Flensburg kennen mich mittlerweile alle. Es wird auch kolportiert, dass ich auch unheimlich viel essen würde. Das möchte ich gar nicht so von mir weisen. Aber ich esse auch tatsächlich relativ langsam, sodass ich tatsächlich regelmäßig der Allerletzte bin, der in der Kantine noch in aller Ruhe zu Ende ist. Und es mag auch an der schieren Menge liegen, die ich da esse, aber ich kaue auch wirklich da in aller Ruhe, damit ich das Essen auch wirklich genießen kann.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Nachhaltige Ernährung besteht in meinen Augen vor allem darin, sich bewusst zu ernähren. Und bevor es zum Thema Ernährung kommt, ist es für mich tatsächlich noch viel wichtiger, dass man regelmäßig trinkt und auch ausreichend trinkt. Wir hatten gehört, dass man bei 90 Kilo zum Beispiel zwischen 2,7 und 3,6 Liter jeden Tag trinken sollte. Und das am besten ja, im Viertelstundenrhythmus, weil sonst es gleich wieder ausgeschieden wird, wenn man zu viel auf einmal trinkt. Beim Thema Essen ist darauf zu achten, dass der Schwerpunkt wirklich auf Gemüse und Obst liegt, das am besten aus der Region stammt. Dann hast du nämlich den Vorteil, dass du im Vergleich zu verarbeiteten Produkten keine Inhaltsstoffe isst, die dir oder auch der Umwelt vielleicht nicht so gut tun. Und sich beim Essen Zeit zu nehmen und versuchen, die Essensaufnahme vielleicht über den Tag ein bisschen zusammenzuschieben, das ist in meinen Augen praktisch das Wie des Essens, was auch sehr wichtig sein kann. Ja, damit sind wir schon auch am Ende dieser Solo-Folge zum Thema nachhaltige Ernährung. Ich hoffe, dass ich dir ein paar spannende Impulse habe geben können und freue mich wie immer über Fragen und Kommentare, die ihr mir unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.